Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie, es wirkt so ein bisschen mittlerweile, als seien die Finals schon irgendwie wieder Wochen her. Dabei sind es gerade ziemlich genau 7 Tage. Aber mittlerweile ist natürlich schon wieder einiges passiert. Also ich meine, erstens, ganz kurz noch für all die es verpasst haben, es gab eine Extra-Folge von uns am Montag. Zweitens, Team USA hat ein Spiel verloren, sich jetzt gerade rehabilitiert gegen den Iran. Und wir sind wieder irgendwo in der Twilight Zone zwischen Gerüchten, Trades und Talenten. Und genau darum soll es heute gehen. Und deshalb sitzt er mir natürlich auch wieder gegenüber, der niemals, zu keiner Zeit, Uninformierte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marweiter. Und Ole, auf einer Skala von 1 bis 23, weil im Basketball die 23 einfach die allerbeste Nummer ist aller Zeiten. Sorry, Larry Bird, an dieser Stelle.
Ich wollte es gerade sagen.
Wie heiß bist du auf den Draft? Oder die Draft?
Auf Draft. Also mittlerweile schon relativ weit oben zu verorten. Ich würde jetzt sagen, vielleicht die 21 wie KG zur besten Zeit. Das trifft es dann vielleicht ganz gut. Mhm. So, weil anything is possible, nicht wahr?
So ist es, ja.
Das ist meine absolut hölzerne Überleitung. Nee, aber also momentan, es ist ja auch gleichzeitig die Lying Season. Weshalb sich gerade alle möglichen Gerüchte breit machen und man nicht so ganz weiß, wer pickt jetzt für wen und wen pickt er dann und wer wird vielleicht dann sofort wieder verschifft in irgendeiner deutlich größeren Transaktion für Superstar X, der keinen Bock mehr hat auf sein Team und vielleicht darüber nachdenkt, in Kürze einen Trade zu erwägen oder darüber nachzudenken oder sich eine Forderung zu stellen.
Ja. In erster Linie sich Gedanken über seine Zukunft macht.
Ja, genau. Die Gedanken über die Zukunft, die sind sehr präsent momentan. Die sind bei uns allen präsent und die sind natürlich auch Richtung Draft präsent, aber es gab ja jetzt tatsächlich sogar auch schon einen echten Trade. Der kann zwar erst finalisiert werden, dann am 6. August, aber die Parameter stimmen schon mal. Er kann zwar auch noch erweitert werden, vielleicht passiert das sogar, also vielleicht werden noch weitere Teams involviert, aber es ist ja zumindest schon mal so der Abzug betätigt worden. Wie wir Waffen-Nerds sagen. Und von daher, es geht los. Also ich bin jetzt mittlerweile schon ziemlich gespannt wieder. Ich dachte noch vor ein paar Tagen so, boah, jetzt mal kurz irgendwie durchatmen, wäre auch nicht verkehrt. Und gleichzeitig macht halt irgendwie auch Bock. Also irgendwie, es ist zwar gerade was dann so ein Draft angeht, wenn das so schnell danach kommt und man nicht wirklich Zeit hat, wenn man jetzt nicht während der Saison auch die ganze Zeit alles verfolgt hat, was im College-Basketball und international passiert ist, dann muss man sich das halt relativ schnell so ein bisschen alles reinpfeifen und also deswegen ist es auch, finde ich, sehr wichtig, dass es halt die Leute gibt, die das ganze Jahr über machen, damit man Referenzen hat, weil es kann halt einfach nicht jeder machen, es funktioniert so einfach nicht, aber dadurch hat man dann halt so ein paar Tage, um sich relativ viele Informationen reinzuziehen und das macht dann irgendwie schon auch immer Bock, finde ich.
Ja, voll. Die Informationsflut oder Informationsdichte ist ziemlich hoch momentan. Also es gibt ja, du hast ja am Montag auch schon kurz gesagt, Sam Vecenie mit seinem 120 Seiten Manifesto zum Draft. Und ich dachte erst, du sagst es halt, die Zahl 120 Seiten sei dir halt irgendwie einfach so in den Kopf gekommen. Du wolltest halt übertreiben. Aber nee, es waren halt einfach 120 Seiten. Also dann war ich kurz, Und es stimmt, also ich bin mittlerweile, ich denke eigentlich fast jedes Jahr vor dem Draft, denke ich mir so, boah, ja, irgendwie auch egal. So, weißt du, so der Draft an sich, was danach dann passiert, wird dann natürlich interessant. Dann
arbeitest du im Front Office der Bulls, oder was?
Genau. Ja. Deswegen, aber dieses Jahr ist es ja tatsächlich irgendwie so, als Bulls-Fan, es gibt die zweite Runde. Ja, da könnte einiges gehen. Ich glaube an 38 oder so. Aber ja, es ist natürlich, wenn das eigene Team nicht dabei ist, gerade so, wenn es größere Talente gibt wie dieses Jahr, dann denkt man sich mal so, ja, eigentlich gar nicht so interessant. Aber ich habe dann eben auch angefangen, mich so ein bisschen einzulesen und bin jetzt mittlerweile auch, ich glaube, ich bin noch nicht bei der 20 angekommen. Ich weiß nicht, ich würde mir so eine solide 15 vielleicht geben. Aber auch bei allem, was außen rum geht, weil ich glaube, dieses Jahr ist es gerade so mit dem, du hast den Trade ja schon angesprochen, wer tradet hoch, wer ist gar nicht so interessiert. Gibt es jetzt diesen Superstar-Trade? Keine Ahnung, muss jetzt ja nicht unbedingt sein, aber es könnte ja schon der ein oder andere Deal folgen, auch der so ein bisschen, so dass die Balance so ein bisschen in die eine oder andere Richtung verschiebt. Und eben die, also ich finde es immer ganz interessant, wenn man da mal anfängt, so über die Talente zu reden oder zu lesen, dann steigt auf jeden Fall das Interesse, wenn man auch denkt, okay, das klingt vielversprechend und hier und da und dann habe ich auf jeden Fall Bock. Ich meine, wie bei dir oder beziehungsweise bei mir vor allem, ich verfolge es, habe nicht die Zeit, übers Jahr zu verfolgen und habe mir jetzt schnell eingelesen, deshalb bitte keinen Scouting-Report erwarten, aber wir werden auch keinen Mock-Draft machen in dem Sinne, sondern wir sprechen einfach ein bisschen drüber, ne?
Ja.
Und von daher, wir schauen einfach mal so, sprechen die Top-Prospects durch. Das scheint ja alles relativ klar zu sein. Und wer uns noch so ein bisschen unter die Augen gekommen ist, der uns interessieren könnte. Und beginnen wollen wir natürlich mit dem Trade, beziehungsweise vorher noch, worauf müssen wir auf jeden Fall hinweisen?
Patreon,
so ist es. Denn unter patreon.com/Korbiger Podcast und Korbiger mit. So ist das. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen ein bisschen unterstützen, wenn ihr das wollt. Und vielen, vielen Dank an all die, die es schon tun. Gleichzeitig der berühmte Extra-Content, den es häufig gibt, regelmäßig gibt. Und genau, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Und jetzt direkt rein zum Trade Grizzlies Pelicans. Wir haben am Montag, waren ja die Spekulationen schon losgegangen. Damals ging es, glaube ich, noch um rund um Bledsoe nur.
Genau.
Valanciunas war noch nicht mit drin. Jetzt ist es groß geworden. Valanciunas plus eben der 17. Pick der Grizzlies gegen Bledsoe, Adams, den 10. Pick der Pelicans und den Lakers-Pick nächstes Jahr, ne?
Ja, der auch Top 10 geschützt ist. Und dafür geht aber auch noch ein weiterer Pick dann, also ein weiterer Zweitrunden-Pick, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach New Orleans wieder zurück.
Ja, stimmt. Der war auch noch involviert. Und auf jeden Fall, also wir haben ja, du vor allem als großer Grizzlies-Sympathisant, letztes Jahr die Grizzlies verfolgt und so der Konsens war, alle relativ überzeugt von Jonas Valanciunas. Deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht, dass er in den Trade involviert war. Aber es gab schon auch Gründe, es zu tun, ne?
Ja, also ich glaube, da spielen so mehrere Faktoren mit rein. Ich finde Valanciunas auch richtig gut. Ich finde auch, er war letzte Saison, abgesehen von Morant und teilweise sogar vor Morant, wahrscheinlich der konstanteste Spieler bei den Grizzlies und ist mittlerweile, also glaube ich, locker einer der 10 besten Center der Liga. Aber es steht halt nächstes Jahr eine Vertragsverlängerung an. Da hat man vielleicht jetzt schon langsam erkannt, das könnte mehr sein, als man zahlen will, weil ein Spielertyp wie Valanciunas, wir haben es in den Playoffs gesehen, auch nicht zum ersten Mal, stößt da irgendwann so ein kleines bisschen an seine Grenzen. Und wenn man dann überlegt, okay, der will wahrscheinlich auch über 20 Millionen pro Jahr und das über einen längeren Zeitraum. Vielleicht müssten wir dann einfach jetzt daraus Kapital schlagen, dass er gerade eine super gute Saison gespielt hat und man die Möglichkeit hat, ihn abzugeben. Gleichzeitig hat man Jaren Jackson, man hat Jackson Hayes, Jackson Hayes hat man nicht, man hat Jaren Jackson und Brandon Clark und Xavier Tillman. Also man hat junges Talent für den Frontcourt und Jaren Jackson ist zwar momentan noch zu dünn, aber irgendwann ist ja schon wahrscheinlich die Vorstellung, dass er auch eher auf der 5 mehr spielen soll und der einzige Big Man sein soll, gerade in Playoff-Situationen. Und deswegen hat man jetzt halt dadurch, also dass man auch Adams bekommen hat, der natürlich auch viel zu viel Geld verdient, hat man aber erstmal quasi noch einen etwas längeren Zeitraum, einen sicheren Posten, also einen sicheren Veteran auf der Center-Position, der da jetzt wahrscheinlich, der nicht so gut sein wird, wie Valanciunas es zuletzt war, aber mit dem man halt erstmal seine Sicherheit hat und der dann irgendwann halt auch einfach quasi ins zweite Glied rücken kann oder halt irgendwann wieder weitergeschickt werden kann. Ich glaube, das ist halt so mit das Kalkül dahinter. Und gleichzeitig hat man halt seinen Capspace, der ja da ist, erneut quasi geliehen einem anderen Team. Also wie man es quasi auch schon mit Justice Winslow ja gemacht hat. Also wo man halt einfach quasi einen oder zwei, in dem Fall so sagen wir mal anderthalb negative Verträge aufgenommen hat, um sich dafür mit einem Pick bezahlen zu lassen, um dann halt mal zu gucken, was man daraus macht. Und der Nummer 10 Pick, also ich habe es ja am Montag auch schon gesagt, die Grizzlies haben über die letzten Jahre so gut im Draft agiert, dass man schon davon ausgehen kann, dass sie da wahrscheinlich was ganz Gutes mit anstellen können. Also die Namen, die da jetzt berichtet werden von ESPN, also von Jonathan Givony, sind ja Franz Wagner einerseits, wobei ich nicht glaube, dass der auf 10 noch da sein wird, um echt zu sein. Oder Josh Giddey. Ja. Das sind Leute, die beide wahrscheinlich relativ schnell irgendwie was Positives beitragen können. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man halt noch versucht, noch weiter sich nach oben zu bewegen. Wer weiß, kann natürlich passieren, aber ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Strategie, die sie in Memphis fahren. Und einerseits finde ich das auch logisch. Sie sind ja die letzten Jahre auch schon damit ganz gut gefahren. Das Ungewöhnliche an diesem Trade ist halt, dass sie letztes Jahr das deutlich bessere Team waren als die Pelicans. Ja. Und normalerweise ist ja eher also ein Team, was nicht so gut ist, was dann solche Deals macht, die einen vielleicht kurzfristig schwächen, weil man kriegt erstmal einen schlechteren Center, um damit dann irgendwie weiterzuschauen. Aber in dem Fall, ich glaube, sie sind halt das geduldigere Team. Und ich glaube, in Memphis verfolgt man auch eher die Strategie, wir wollen irgendwann richtig groß angreifen und nicht kurzfristig ganz gut sein, aber halt wahrscheinlich nie gut genug. Und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Valanciunas-Thema. Der ist gut, aber er wird wahrscheinlich, wenn man irgendwann Meister werden will, nicht mehr Teil, also nicht mehr ein essentieller Teil deines Teams sein. Und ich glaube, deswegen war es insofern logisch, auch wenn es mich auf den ersten Blick auch so ein bisschen überrascht hat, dass sie Valanciunas abgeben. Aber ja, es spielen halt viele Faktoren damit rein, weshalb ich dann schon denke, dass es halt auch Sinn ergibt.
Ja, im Endeffekt war ja auch noch das Ding, dass sie ihn nächstes Jahr hätten resignen können, sollen, müssen. Also ihm wurde damit ja irgendwie auch so ein bisschen die Entscheidung abgenommen und Adams ist ein bisschen länger unter Vertrag. Und ich meine, wie du sagst, ich glaube, in Memphis verfolgt man schon einen sehr, sehr stringenten Plan. Und ich glaube, der Center-Spot, also sowohl Valanciunas als auch jetzt Adams, sind halt eben so, wie du hast ja vorher auch schon gesagt, also im Endeffekt der lange Plan ist wahrscheinlich, Jaren Jackson dahin zu stellen, ist halt einfach irgendwie so eine Übergangsphase. Und im Endeffekt hast du die Übergangsphase jetzt so ein bisschen verlängert und verlierst vielleicht unmittelbar die ein bisschen Produktivität, verlierst vielleicht noch ein bisschen Spacing sozusagen. Ja. Wobei da auch, wenn man jetzt so Richtung Pelicans schaut, also es wird ja so Richtung gesagt, dass Valanciunas wesentlich besser neben Zion passt, weil er auch mal einen Dreier nimmt. Also ich meine, er ist jetzt ja kein
Floor-Spacer, ist er jetzt definitiv genau, auch nicht.
Er ist jetzt kein Karl Anthony Towns, der jetzt rausgeht, sondern ja. Er macht es schon mal und er nimmt dann schon auch mal den Dreier. Aber es ist jetzt nicht so sein Ding, also es ist eher so ein, okay, schaut auf die Uhr, oh, okay, ich gehe mal wieder raus. Ne?
Ja, also was ich schon finde, er ist halt insgesamt ein viel, viel besserer und versierterer Offensivspieler.
Ja, das auf jeden
das
Fall.
Das bezieht zum Beispiel auch ein, dass man ihm mal am Elbow den Ball geben kann und er dann mal da einen guten Pass spielen kann. Und das, ja. Also bei Adams ist es halt schon wirklich mehr das heftige Blöcke setzen, das macht Valanciunas auch, Offensiv-Rebounds holen und ansonsten halt so ein paar vorsichtige Hookshots, das ist über die Jahre ja auch ein bisschen mehr geworden, was er in Korbnähe machen kann, aber da ist halt dann quasi gar nichts mehr raus und Valanciunas kann auch mal aus der Mitteldistanz werfen. Er ist trotzdem nicht der perfekte Fit, glaube ich, neben Zion, aber gleichzeitig, es gibt halt von diesen Typen, die Dreier werfen können und wirklich glaubwürdig dann auch hinten den Ring beschützen, gibt es halt einfach nicht viele, muss man sagen. Und ich glaube, also, dass Valanciunas da ein bisschen besser passt neben Zion, würde ich schon auch sagen, perfekt passt er nicht neben Zion. Nee.
Aber genau, also man darf da, glaube ich, auch nicht einfach immer nur sagen, okay, er ist jetzt kein Schütze und deswegen passt er nicht. Also es ist auf jeden Fall, dass er einfach ein versierterer und vielseitigerer Offensivspieler ist. Es ist, glaube ich, schon ein Faktor, der von dem Zion auch irgendwie profitieren dürfte. Und ja, also gleichzeitig, im Endeffekt kann man ja sagen, dass, also man ist ganz schnell dabei, weil halt das bei den Pelicans jetzt irgendwie so ein bisschen überhastet aussieht und okay, wir traden jetzt, wir wollen jetzt diese beiden Verträge oder vielleicht auch so ein bisschen die beiden Fehler aus der vergangenen Offseason jetzt irgendwie loswerden, aber halt ausbügeln sozusagen und damit eben Bledsoe und Adams.
Wer hätte jemals ahnen können, dass der Adams-Vertrag nicht so gut ist?
Man hat es damals nicht verstanden und wer weiß, mich würde ja schon mal interessieren, was dann genau zu der Entscheidung geführt hat, das zu machen. Man hat es ja auch so ein bisschen ohne Not gemacht eigentlich, ne? Also ja. Klar, du hast jetzt irgendwie du konntest ihn jetzt in den Trade involvieren, aber wie du sagst, ich meine, Valanciunas ist ein besserer Fit, er ist jetzt kein perfekterer Fit, also du machst jetzt, das ist jetzt kein Quantensprung in dem Sinne, also und deswegen, es wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, okay, David Griffin, Front Office, Trade wird gemacht, Stephen Adams kommt und dann, okay, weshalb verlängert man direkt? Also was hat dazu geführt? Und ich meine, da muss es ja, also für mich muss es da irgendwelche Faktoren geben, von denen wir einfach nichts wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach total blind sind, weil es ist ja, kann ich mir persönlich einfach nicht vorstellen, will ich mir auch nicht vorstellen.
Okay, aber man kann schon mal, also auch jemand, der eigentlich seinen Job versteht, wo ich schon glaube, dass David Griffin so jemand ist, kann halt natürlich auch einfach mal falsch liegen. Ne?
Also das ist auf jeden Fall klar.
Auch einfach mal passieren.
Ja, das kann passieren. Aber ich meine, David Griffin, also er kann ja falsch, er kann ja die, also irgendwelche in Anführungszeichen falschen Schlüsse ziehen. Aber trotzdem ist es ja, der Fit war von Anfang an komisch. Also deswegen tue ich mich irgendwie, deswegen, wie gesagt, bilde ich mir ein, dass da noch irgendwie was anderes dabei gewesen sein muss. Jetzt, keine Ahnung, jetzt hast du, wie gesagt, Valanciunas passt ein bisschen besser und wir haben ja am Montag auch schon kurz drüber gesprochen, als wir über die Gerüchte gesprochen haben, dass eben, ja, Zion angeblich ja nicht so zufrieden ist und es ist vielleicht auch so ein bisschen so, du signalisierst, ja, wir machen was. Es haben natürlich auch schon wieder einige gesagt, so von wegen, ja, sie machen jetzt denselben Fehler wie damals bei Davis, dass sie irgendwie zu schnell handeln wollen, dass sie irgendwas überstürzen. Möglich. Wobei das vielleicht dann erst, vielleicht auch eher letzte Offseason passiert ist. Ich weiß nicht. Also es ist dann nicht, wenn du jetzt, du hast jetzt halt den Punkt, Man, auch so ein Ding, wenn du das nächste Gerücht nimmst, dass sie Lowry verpflichten wollen, du hast eben die Lonzo Ball-Geschichte, also sie haben ja jetzt ein bisschen Capspace irgendwie freigeschaufelt, können jetzt sowohl theoretisch Josh Hart halten, als auch dann noch bei Lonzo mitziehen sollten. Das, sollten sie wollen, sollten sie eben Lowry nicht bekommen. Gleichzeitig, ich meine, sie hätten beide halten können, weil sie ja ihre Bird Rights haben, ne? Also es wäre jetzt gar nicht so das Riesenproblem gewesen. Und also im Endeffekt sind sie ja eigentlich diese beiden Verträge und vielleicht auch Spieler losgeworden, mit denen es halt einfach nicht so gut funktioniert hat. Und haben jetzt halt mit Valanciunas einen, der ein bisschen besser reinpasst. Wie realistisch siehst du es denn, dass Lowry sich wirklich für New Orleans entscheidet?
Also ich glaube, wenn sie seine Gehaltswünsche erfüllen und das kein anderes Team tut, dann ist die Chance schon auf jeden Fall gegeben. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal gesehen, irgendwie er möchte 3 Jahre und insgesamt 90 Millionen Dollar verdienen. Da hätte, also wenn ich jetzt ein Team bauen würde, würde ich da schon irgendwann denken, so, boah, okay, also das ist schon heftig. Ne? Also ja. Ich bin ein großer Kyle Lowry-Fan und finde ihn auch immer noch gut und sehe ihn in vielen Teams auch einen Unterschied machen. Aber für 3 Jahre nochmal so viel Geld, das ist halt schon eine Ansage. Und deswegen, ich glaube, wenn sie das machen, bei den Pelicans spielt er mit rein, dass der Druck nicht nur wegen Zion, sondern auch, glaube ich, wegen der Besitzerfamilie sehr groß ist, dass man halt relativ schnell jetzt die Sprünge macht. Also seit Zion da ist, wurde zweimal der Coach entlassen. Man hat irgendwie sportlich absolut nicht den großen Erwartungen entsprechen können. Und ich glaube, die haben so das Gefühl, die müssen jetzt liefern. Deswegen, das wäre dann halt quasi das Kalkül, dass man sagt, okay, Lowry ist als Playmaker definitiv einen Schritt weiter, als es Lonzo ist. Also da würde ich auch mitgehen. Und deswegen holen wir den jetzt rein, hoffen, dass er einen Impact hat wie Chris Paul bei den Suns. Also diese Aussage habe ich jetzt auch schon irgendwo gelesen, dass das so ein bisschen der...
Normal eigentlich schon, ne?
Genau, wo ich aber denke, okay, aber das ist doch... Also ich finde nicht, dass die beiden jetzt so richtig gut vergleichbar sind miteinander. Also da hat man schon nochmal ein kleines bisschen einen Sprung zwischen Paul und Lowry. Das ist jetzt nicht 1:1, dass man da erwarten kann, wir holen den da jetzt rein und dann passt das, aber... Das scheint so ein bisschen das Kalkül zu sein. Und dann, also was du eben gesagt hast, dieses eigentlich ein bisschen schneller ungeduldig werden, als es vielleicht für einen Teamaufbau langfristig sinnvoll wäre, das sehe ich da schon. Weil, also klar, sie können jetzt Lowry holen, sie haben Valanciunas schon geholt, sie haben dafür ihren Top-10-Pick abgegeben. Wer braucht schon einen Top-10-Pick? Und damit sind sie nächste Saison kurzfristig natürlich besser. Also davon ist auszugehen, dass sie dann erstmal besser werden. Aber sieht man da dann langfristig den Ansatz eines Championship-Kaders oder steht man eher in 2 Jahren, wenn Lowry vielleicht ein bisschen abgebaut hat und immer noch 30 Millionen verdient und man vielleicht Valanciunas die Extension gegeben hat, die er will, mit 20 Millionen pro Jahr für über 4 Jahre oder so, steht man dann nicht wieder an einem Punkt, wo man was ganz anderes machen muss und hat sicherlich nicht an einem Titel geschnüffelt?
Möglich. Ich meine, gleichzeitig kann aber halt da ja auch noch abseits der Geschichten, die können diverse Dinge passieren. Also entweder zum Beispiel Zion und Ingram harmonieren irgendwann oder du fädelst halt doch einen Trade, vielleicht sogar für Ingram noch einen. Also ich meine, da sind ja noch andere Parameter, die dann da eine Rolle spielen, die dann irgendwie das beeinflussen können. Aber wie gesagt, ich bin bei Lowry auch, als du es gesagt hast, also dieser Vergleich mit Paul ist halt, okay, du hast halt 2 erfahrene Point Guards, so, die, die ein Team anleiten können, die als Leader fungieren können, die vielleicht auch in einem jungen Team weiterhelfen können, beziehungsweise im Fall von Paul es gemacht haben. Aber genau, spielerisch ist es halt was anderes und ich glaube auch, also ich würde mir auch einbilden, also A, glaube ich, waren die Suns auch weiter, also vor allem, was die Balance innerhalb des Kaders einfach angeht.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt war Paul so, wenn man so will, vielleicht das letzte Puzzlestück.
Ja, und er war ein sehr wichtiges,
sehr zentrales, aber und bei New Orleans liegt halt dann irgendwie dann doch noch deutlich mehr im Argen, also allein wie die beiden Stars dann harmonieren und klar, Ayton hat nochmal diesen Sprung gemacht dieses Jahr, den man vielleicht, also gerade in den Playoffs, den man so nicht unbedingt erwartet hatte, aber da jetzt dann irgendwie 1:1 das übertragen zu wollen, finde ich auch ein bisschen schwierig, zumal ich glaube bei Lowry das Geld, also es haben natürlich wenige Contender, aber also für ein Team, das unmittelbar vor einer Championship steht oder davor steht, um eine Championship mitzuspielen, da könnte ich mir das schon eher vorstellen, dass es dann eben, dass dann vielleicht auch ein letztes Jahr, in dem er vielleicht dann schon irgendwie abgebaut hat, nicht mehr ganz so tragisch ist, weil du in den beiden Jahren halt irgendwie noch relativ viel von ihm bekommen hast. Aber bei den Pelicans bin ich mir halt nicht sicher, ob sie da nicht noch zu weit weg davon sind. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass es nicht klappt, dass dann Lonzo bleibt. Und ich habe heute schon wieder Gerüchte um Dennis Schröder gelesen in Bezug auf unsere geliebte windige Stadt.
Les Boulets,
genau. Und ehrlich gesagt, ich habe da ein bisschen Angst davor. Also auch, weil es gibt ja diese Billy Donovan Connection und ich sehe einfach Dennis Schröder wirklich nicht als passenden zweiten Guard, Point Guard.
Nee, also Schröder, Levine, Backcourt sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das jetzt der Fit ist, der dich, also vor allem als Mannschaft, irgendwie so richtig nach vorne bringt. So, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Karten bei Lonzo nicht so schlecht stehen. Also, dass der in Chicago landet. Drück einfach dir selbst die Daumen.
Das tue ich auch. Weil es wäre auf jeden Fall besser. Wie gesagt, er wäre jetzt auch nicht dein Lead Playmaker in dem Sinne oder der klare Point Guard, habe ich am Montag gesagt. Aber es wäre auf jeden Fall, also wie gesagt, also ich hoffe einfach weiterhin. Aber wenn Lowry nicht kommt, also ich meine, dann wären die Pelicans ja dumm, es nicht zu machen, oder nicht?
Ja, schon, aber also alles, was man bisher so mitgekriegt hat, steht er offensichtlich ja nicht ganz weit oben in der persönlichen Präferenzliste von David Griffin und dem Front Office. Also deswegen, also natürlich gibt es auch ein Szenario, dass er da bleibt, wenn alle anderen Optionen nicht funktionieren, aber also wer weiß, ob sie sich, wenn es bei Lowry nicht klappt, vielleicht auch erstmal noch um Mike Conley bemühen oder so. Das ist ja auch ein alter Point Guard, wo du genau das gleiche Schema ansetzen kannst. Ja, der macht das jetzt wie Chris Paul, der kommt hier rein und dann werden wir nächste Saison kommen in die Finals, weil der genauso gut ist. Der ist nämlich auch alt. Keine Ahnung. Vielleicht denkt man auch eher so. Vielleicht kommen sie auch am Ende zu dem Schluss, okay, wir sind eigentlich noch ziemlich weit weg und wir haben mit Lonzo jemanden, der eigentlich schon gut zu Zion passt, auch wenn wir dazu eigentlich noch einen Point Guard bräuchten, plus Lonzo, weil Lonzo eigentlich mehr Wing ist, mehr sekundärer Playmaker Point Guard, aber der als solcher ja trotzdem eigentlich ins Team passt und vor allem auch zur Timeline passen würde, wenn man diese Timeline nicht künstlich nach vorne pushen wollen würde. Ja. Aber wer weiß, also sie denken dort ein bisschen anders. Deswegen finde ich sie auch wirklich schwer einzuschätzen.
Wie gesagt, wahrscheinlich auch wieder nur einen Zwischenschritt und den sie wissen wahrscheinlich oder hoffentlich schon ein bisschen mehr, was sie weitermachen wollen. Wir können es noch nicht wissen. Aber ja, also ich bin die Deals des letzten Jahres liegen mir jetzt auch nicht auf der Hand, weshalb sie es gemacht haben. Jetzt kann ich schon eher nachvollziehen. Also wie gesagt, das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Ausbügel. Aber wie es dann weitergeht und wie jetzt so diese ganzen Ideen, diese ganzen Gerüchte, wie sie sich, vielleicht geht Conley ja auch nach Chicago, ne? Haben wir auch gesagt. Die Bulls sind ja eigentlich auch nicht mehr so richtig im Rebuild. Also sie sind im Rebuild, aber nicht im Rebuild. Also sie haben halt auch keine jungen Spieler, außer Cummins, Superstar, Patrick Williams.
Du hast Kobe White schon wieder vergessen, ne?
Kobe White ist verletzt, verdammt.
Das ist aber das Problem.
Existiert. Er existiert, aber bei Kobe White, ich habe ja schon Hoffnung in Kobe White, also grundsätzlich und vor allem aber auch auf kommende Saison. Also dumm ist halt jetzt, also diese Offseason nicht so nutzen kann, wie er sie vielleicht hätte nutzen können. That's the problem with the Kobe. Aber wir wollen ja eigentlich, also gut, ich will eigentlich schon immer über die Bulls reden, weißt du ja, aber eigentlich wollen wir nicht über die Bulls reden.
Okay, ich hab eine Überleitung für dich mit den Bulls. Und zwar, du hast mir ja die ganze Zeit immer gesagt, das ist schon okay, dass sie den Pick dieses Jahr nicht haben. Jetzt, wo du dich ein bisschen mehr mit dem Jahrgang beschäftigt hast, siehst du das immer noch so oder geht es dir mittlerweile ein bisschen mehr auf den Sack, dass der Nummer 8 Pick, den jetzt Orlando hat, den nicht die Boulets haben?
Es geht mir, sagen wir mal so, ein bisschen mehr auf den Sack. Natürlich, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass rund um den Draft irgendwie was passiert, was ich eigentlich relativ angenehm finde, dass man mal versucht, sich auf die Stärken von, also man, klar, man spricht die Schwächen auch an, aber es wird so ein bisschen, die Stärken werden ein bisschen mehr rausgestellt. Das heißt, irgendwie, was du über so Spieler liest, denkst du immer so, interesting. Ja? Von daher habe ich jetzt natürlich auch, bin ich auch über diverse Spieler gestolpert, so in den letzten Tagen, die durchaus interessant hätten sein können, die vielleicht auch Richtung 8 noch zu haben sein könnten.
Ja.
Und deshalb, ja, ja, schon. Also es gibt ja, wie gesagt, es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, dann eben diesen Pick dann auch zu verwenden für einen Trade zum Beispiel. Haben wir ja auch gesagt, es gibt halt einfach jetzt gerade dann nicht mehr so die Möglichkeit, also keine Ahnung, hättest du euch vielleicht dann auch nicht, dass es dann besser hätte laufen können oder dass du dann in der Pole Position gewesen wärst. Geil, eine Formel-1-Referenz. für Ben Simmons zum Beispiel. Oder letztes Mal vielleicht da auch nochmal mehr Möglichkeiten gehabt und so. Und ja, ich bin etwas weniger zufrieden, aber es gibt ja auch mehrere Wege, nach Castrop-Rauxel. Deswegen ist es immer noch halb okay. Wie gesagt, es hat mir so ein bisschen das Excitement für die erste Runde so genommen.
Mich freut es tatsächlich aber auch sehr, dass der Kälte den Nummer 16-Pick nicht hat, den er sonst gehabt hätte, weil der an OKC gegangen ist.
Ja, und wo ich halt echt gespannt bin, ich meine, du hast ja vorher auch gesagt, kurz, die Grizzlies wollen vielleicht noch weiter hoch, wer weiß. Und da gibt es halt noch die Warriors an 7, die gern irgendwie was hätten. Da habe ich jetzt auch bei Zach Lowe mit Jonathan Givony und Mike Schmitz, hat er irgendwie, also die beiden Draft-Experten von ESPN, hat er einen Podcast gehabt. Und da haben sie auch lange spekuliert, ob da irgendwas passiert. Dass sie dann irgendwie so einen Deal rund um die Anthony Melton und vielleicht Xavier Tillman oder wie auch immer. Also es müssten relativ viele Spieler involviert sein, haben sie gesagt. Aber dass man da eben so ein bisschen tauscht, dass die Warriors sozusagen fertigere Spieler bekommen und die Grizzlies größere Chancen haben auf denjenigen, den sie favorisieren. Das finde ich eigentlich nochmal einen ganz interessanten Seitenaspekt, weil wir die Warriors ja immer so Richtung großer Deal irgendwie auf dem Zettel haben. Jetzt gerade eben auch nach den Gerüchten, dass Clay, Curry und Draymond irgendwie gern noch einen Star hätten oder beziehungsweise halt mehr Bewegung im Front Office gern hätten, oder was Spieler angeht. Und von daher bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Also so einen kleineren Trade, der ihnen Spieler bringt, die ihnen halt weiterhelfen können. Also finde ich nicht, zumindest, wobei ich aber auch gedacht habe, jetzt bei den Spielen, die man so gesehen hat, dass da auch einige dabei wären, die ihnen vielleicht direkt helfen könnten, ne?
Ja, also es ist halt, glaube ich, es gibt halt gerade oben so ein paar Leute, wo es halt, die könnten an 4 oder 5 gehen, die können noch ein bisschen tiefer fallen und da gibt es dann irgendwie viele Kombinationen aus einerseits massiver Upside, aber noch lange nicht fertig, so Jonathan Kuminga zum Beispiel und gleichzeitig Leute, wo man denken könnte, vielleicht ist die Upside nicht so groß, aber könnte man sofort reinpluggen, wie zum Beispiel Franz Wagner. Das wäre halt jemand, der, glaube ich, auch, also gerade mit seinem Off-Ball-Movement, mit seinem Passspiel und seiner grundsätzlichen Spielintelligenz, das wäre ja schon jemand, wo man denken könnte, der würde ihnen wahrscheinlich sofort weiterhelfen. Gleichzeitig ist Nummer 7 vielleicht für einen Spieler, der ja eigentlich dann mehr ein Glue-Guy ist, wahrscheinlich auch hoch. Ja. Und man, also wenn man es seinen alternden Superstars verkaufen will, dann ist es halt trotzdem noch jemand, der 19 ist und der zwei Saisons am College war und den man ihnen vielleicht nicht zwingend als den Heilsbringer verkaufen kann. Und deswegen ist es halt irgendwie eine sehr komplizierte Situation. Aber ich finde, also die Warriors sind, haben wir auch am Montag schon drüber gesprochen, einfach ein faszinierendes Team, weil es in so viele Richtungen gehen kann. Sie könnten ja auch sagen, wenn Kuminga an 7 noch verfügbar ist, der hat ziemlich sicher die größte Upside von allen Leuten, die wir hier jetzt noch picken können. Der ist aber noch nicht ansatzweise fertig. Und wenn wir aber später den Trade erst machen wollen, weil bisher hat er nun mal kein Beal und keinen Lillard und keinen, vergesse ich noch, wahrscheinlich niemanden, weil das ist eh nicht so wichtig, aber noch haben die Leute ihre Trade-Wünsche nicht formuliert. Und wenn sie das erst in 2 Monaten machen, dann ist es vielleicht trotzdem besser, jemanden wie Kuminga zu haben, der laut Upside quasi einen höheren Status haben müsste und der vor einem Jahr noch als Nummer 1-Pick teilweise gehandelt wurde, den dann zu haben und dass man vielleicht strategisch dann so jemanden draftet, obwohl man nicht davon ausgeht, dass der, wenn er jetzt im Team bleiben würde, nächstes Jahr sofort hilft. Und das sind halt dann irgendwie so Gedanken, die man da anstellen muss und die das Ganze echt viel komplizierter machen. Deswegen, also sowohl jetzt in den noch verbleibenden Stunden bis zum Draft als auch dann darüber hinaus finde ich das sehr interessant zu sehen, was die Krieger da so machen werden.
Ja, absolut. Also ich finde es auch echt faszinierend. Also gerade so diese zwei Wege, die du gerade irgendwie beschrieben hast, also dass du eigentlich, dass du halt immer diesen Trade im Hinterkopf behalten musst und willst, dass du da eben und dass du dann den richtigen Spieler hast. Und klar, ich meine, die Wizards,
vielleicht sehen sie dann auch an Position 14 noch Chris Duarte, der 5 Jahre älter ist als Jason Tatum. Hat er ja wahrscheinlich sofort weiterhelfen können.
Ja, genau. Oder sie sagen halt, also keine Ahnung, ich meine, ich habe letztens auch wieder was über Jordan Poole gelesen, der auch, also gegen Ende der Saison extrem gut war. Das heißt, und es war ja immer so dieses Thema bei ihnen, außer Curry, Offensivkreation, fehlt so ein bisschen, inwieweit vertraust du ihm quasi, dass er, gilt ja auch als extrem harter Arbeiter, inwieweit vertraust du ihm, dass er über den Sommer sich nochmal steigern kann, oder nutzt du das, dass du ihn vielleicht sogar in den Trade involvierst, dann hast du ja irgendwie, ist er dann quasi derjenige, der die Second Unit anführen will, oder nimmst du dann James Bouknight sozusagen, der dann, der als extrem guter Shot Creator gilt, für sich selbst vor allem und als Scorer, also da bist du, bei den Warriors bist du, glaube ich, echt es kann irgendwie alles passieren. Also von daher finde ich es echt extrem interessant irgendwie. Oder ja, Josh Giddey hast du ja auch angesprochen, irgendwie so als Playmaker vom Wing. Mhm. mit guter Länge. Das ist irgendwie ganz cool. Und ja, jetzt vielleicht aber, lass mal Richtung Top 4 kurz mal ganz gehen, weil die ja eigentlich relativ, also dass es die vier werden, da habe ich jetzt irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendjemand Zweifel dran hat. Also dass da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Kuminga oder ein Bouknight oder ein Scotty Barnes oder so da irgendwie reingehen kann. Also halt Cade Cunningham, Evan Mobley, Jalen Suggs und
Jalen Green.
Jalen Green, genau. Ich habe die ganze Zeit Davante Green im Kopf. Aber es gibt ja diese Gerüchte, dass sich die Pistons noch nicht ganz sicher sind, ob sie jetzt Cade Cunningham wirklich an 1 ziehen sollen. Nach allem, was du gelesen und gehört hast, A, siehst du es als realistisch an, dass Cade Cunningham nicht an Nummer 1 weggeht? Und B, fändest du es sinnvoll? Sollte es so sein?
Nee, also ich glaube eigentlich, es wird ziemlich sicher Cade an 1 sein, wenn überhaupt, vielleicht wird es nicht Detroit sein, das ihn pickt. Also auch das würde mich zwar sehr überraschen, aber also es gab ja jetzt zum Beispiel dieses Gerücht von wegen Shai Gilgeous-Alexander plus Nummer 6 für ihn. Und das ist, also vielleicht nochmal ganz kurz, auch wenn das jetzt wieder vom Draft etwas wegführt, aber Shai Gilgeous-Alexander ist super. Wenn die Thunder den ja traden wollen, dann sollten sich da noch ein paar andere Teams melden. Also
absolut.
Der ist, wir haben ja während der Saison unsere Lieblingsprospects quasi, so, also die schon in der NBA sind, so ein bisschen diskutiert. Ich glaube, U23 oder U25 hatten wir es gemacht. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
U25 war es, glaube ich.
Genau. Ja. Ich habe ihn da sehr weit oben. Also ich finde, das ist ein super interessanter Spieler und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt jemanden draftet, der in den nächsten 2-3 Jahren so gut ist, wie Shai es jetzt gerade war, ist gar nicht mal so groß. Also von daher, wenn man da dann irgendwie auch noch einen zusätzlichen Lottery-Pick für abgibt, dann spricht das schon dafür, dass OKC sehr angetan ist von Cade. Ja. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal davon aus, Detroit behält den Pick, weil ich gehe schon davon aus, dass das auch passieren wird. Dann denke ich schon, dass Cade eigentlich ziemlich die sichere Wahl ist, weil, also nicht zuletzt deshalb, wenn Cade jetzt nicht an 1 gedraftet wird und dann in 2 Jahren der beste Spieler des Jahrgangs ist oder also auch schon in ein paar Monaten der beste Spieler des Jahrgangs ist und ziemlich offensichtlich einschlägt, dann werden sich alle Leute über dieses Front Office lustig machen. Man wird genau die gleiche Geschichte haben, wie man sie mit Luca jetzt auch schon seitdem er gedraftet wird, wo immer, also gerade bei Ayton immer sagt, ja, okay, war schon verständlich, dass sie das gemacht haben, so, es kommt immer als Qualifier, aber natürlich war der viel, viel bessere Spieler Luka Doncic. Also das wird halt immer passieren und ich glaube, dagegen wird man sich schützen wollen und ich glaube, Cunningham, also er wird ja viel mit Doncic verglichen. Ich bin mir nicht sicher, ob er diese krasse Upside nach oben hat, aber er kommt halt in die NBA als jemand, der halt schon unglaublich viel kann. Also der eigentlich fast gar keine großen Schwachpunkte hat, abgesehen davon, dass man jetzt vielleicht sagen kann, ist kein überragender Athlet, hat jetzt nicht den allerschnellsten ersten Schritt, aber wenn man ganz ehrlich ist, also und sich mal anschaut, wer über die letzten Jahre in der NBA viel gerissen hat. Es sind nicht immer nur die allerathletischsten Spieler, sondern und Athletik kann man auch auf unterschiedliche Arten und Weisen definieren. Also es kann ja auch sein, wie schnell kann man decelerate statt accelerate. Also wie schnell kannst du verlangsamen und wie gut ist dein zweiter und dritter Schritt. Es muss ja nicht immer nur auf den ersten Schritt ankommen. Und er hat am College ja so krass viel gezeigt, also auch gerade als Playmaker, selbst wenn seine Assist-Zahlen nicht so groß sind, aber er hat halt auch keinen einzigen Spieler in seinem Team gehabt, der über 33% von der Dreierlinie trifft. Und da kannst du noch so viele Würfe kreieren, wenn die Leute nicht in der Lage sind, sie zu treffen, dann sehen die Assist-Zahlen nicht so gut aus, wie man es vielleicht denken würde oder wie sie vielleicht sein sollten, aber das macht dich nicht zu einem schlechteren Passer. Und er ist, also selbst wenn ich denke, er ist vielleicht offensiv, hat er vielleicht nicht ganz so ein krasses Ceiling, wie es jetzt Luca hat. Dafür ist er defensiv halt jetzt schon besser. Und auch da, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter, auch defensiv einen großen Impact zu haben. Und ich glaube, er ist ein sicherer Pick, was immer ein bisschen langweilig klingt, aber in seinem Fall nicht langweilig sein sollte, weil er sticht einfach, finde ich, heraus. Auch bei allem, was man jetzt gehört hat, auch irgendwie, wie er als Typ so ist und was seine Arbeitseinstellung und so ist, das ist halt alles durchweg positiv. Deswegen denke ich mir immer, okay, also vielleicht bei Evan Mobley könnte ich es noch am ehesten verstehen, wenn man da denkt, der ist vielleicht einfach wegen seiner einzigartigen Länge kombiniert mit der Mobilität, ist der vielleicht dann, da könnte ich schon verstehen, warum jemand sagt, der interessiert mich noch mehr, der ist vielleicht noch mehr mein mein Lieblingsspieler in diesem Draft, aber ich glaube, wenn man so aufs Gesamtpaket schaut und auch wenn man schaut, welche Arten von Spielern in der NBA momentan am meisten gefragt sind, also Do-It-All-Wings, die halt Playmaking übernehmen können, die werfen können, die sich halt einen Wurf erarbeiten können und auch für andere Leute Würfe erarbeiten können, die verteidigen können und halt unglaublich vielseitig sind. Cunningham erfüllt das ja eigentlich alles. Und deswegen, ja, ich gehe schon sehr, sehr stark davon aus, dass das der Nummer 1-Pick sein wird.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich habe manchmal so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das dann innerhalb der Front Offices dann wirklich so ist, aber gerade auch so jetzt, wenn bei uns Beobachtern, dass man dann gerne halt, wie du sagst, so, ja, das ist ein bisschen langweilig. Also vielleicht können wir es noch irgendwie ein bisschen klüger anstellen. So quasi alle denken das und wir outsmarten uns dann sozusagen, sorry für den Anglizismus. Und ja, da kannst du halt auch mal stolpern irgendwie. Und ich glaube auch bei, also gerade wenn es so dieses Athletik und bla bla bla, ich meine, alles, was ich über Cunningham lese, ist, dass er halt eben nicht der explosivste ist, aber halt sehr, sehr groß ist, seinen Körper extrem gut unter Kontrolle hat, sehr gut damit mit seiner Größe und Länge und auch Physis arbeiten kann und das halt auf unterschiedlichste Arten offensiv nutzt. Also sowohl, um sich seinen eigenen Wurf zu erarbeiten, als auch zum Ring zu kommen und dann vielleicht nochmal zu passen, dass er auch weiß, was er dann in welcher Situation machen muss. Und im Endeffekt ist es ja schon sehr, sehr viel dazu irgendwie Klatsch gewesen am College, seinen Wurf verbessert. Ich glaube, im College 40% seiner Dreier getroffen, 80% seiner Freiwürfe und nachdem es an der Highschool so ein bisschen Zweifel gab. Also im Endeffekt alles, was ich gelesen habe, spricht für mich irgendwie so ein bisschen dafür, wie du sagst, also es ist so mit der sicherste Pick, aber halt auch aus gutem Grund sozusagen. Und dass da halt einfach schon sehr, sehr viel vorhanden ist, was einfach eine Franchise gerade, die halt irgendwie am Anfang steht, beziehungsweise die nicht umsonst an Nummer 1 picken darf, extrem weiterhilft. Und dass es halt wirklich einer ist, um den du, wenn jetzt nichts schief geht, dein Team rum aufbauen kannst. Und der dann eben halt auch diesen, nicht nur individuell das mitbringt sozusagen, sondern auch so ein bisschen den als berühmter Kleber irgendwie fungieren kann, weißt du, der halt alles ja, so ein bisschen zusammenbringen kann. Und dann halt kommt ja noch irgendwie seine Wingspan dazu, also 7-Foot Wingspan und verteidigen kann er auch, wie du gesagt hast. Also ich fände es, nach allem, was ich jetzt gelesen habe, würde es mich wundern, auch wenn Mobley natürlich als 7-Footer, der mobil ist, der auch sogar den Ball ein bisschen handeln kann. Das ist sehr übel, sorry. Der auch mal ins Dribbling gehen kann, der als ein vielseitiger Verteidiger ist, der mobil ist. Natürlich ist es interessant, aber ich glaube, meiner Meinung nach ergibt Cunningham irgendwie am meisten Sinn. Und ich weiß auch nicht, ob es dann wirklich, also klar, wenn dieses Angebot kommen sollte aus OKC, denkst du natürlich drüber nach, wegen Gilgeous Alexander. Aber ja, keine Ahnung. Ich würde mich schwer tun. Auch das, ja gut, wäre vielleicht eine Option, aber jetzt einfach nur zu sagen, okay, wir picken an 2 und nehmen Mobley plus. Weiß ich nicht. Zum Beispiel. Aber nur meine Meinung.
Du meinst, jetzt, wenn
Houston jetzt Houston
sich meldet und hochtraden will. Ja,
ja.
Ja, wer weiß. Momentan ist ja anscheinend auch so in den allermeisten Mocks und so, nachdem wie es dann so aussehen wird, das Wahrscheinlichste, dass Houston Jalen Green zieht, nicht Mobley oder Suggs. Was ist so dein Eindruck von Green? Also es ist halt, er wird ja als so der Spieler mit der größten Scoring-Upside beschrieben. Ich glaube, das ist auch, also wenn man so sich so Highlights von ihm anguckt, macht das auch Sinn. Also das ist
durchaus.
Der bringt da schon sehr viel mit, um viele Punkte aufs Board zu bringen. Für mich wäre jetzt aber nicht zwingend derjenige, den ich da als nächstes ziehen würde. Jetzt mal ganz ab von Fit oder irgendwas, weil sowohl Houston als auch Cleveland, das an Position 3 pickt, sind beide schlecht genug, dass Fit eigentlich egal ist, sondern dass man halt einfach den besten verfügbaren Spieler ziehen sollte, meiner Meinung nach. Von dem, was du so gesehen hast, wäre Green jetzt als Spielertyp der interessanteste von den, sagen wir mal, 3, die da noch verbleiben, wenn Cunningham weg ist?
Also ich glaube einerseits, wenn du dir jetzt so anschaust, was die Liga gerne hat und was dann auch so ein bisschen so in der Evaluation zu Cunningham mit rein springt, nämlich, dass er eben nicht dieser Athlet ist. Also ich meine, man liebt halt explosive Scorer und da ist halt, wie du sagst, ist Green halt schon, es ist halt, wenn du ihn siehst oder wenn du seine Highlights siehst, sieht es natürlich schon extrem aus. Also sowohl was seinen ersten Schritt angeht, als auch was dann die Airtime angeht und dadurch eben Shot Creation, er hat noch die Handles dazu, dass er es auch nutzen kann, also dass er nicht losrennt und der Ball ist aber leider noch an der Mittellinie, sondern also er hat auch nicht nur einen Gang, also er hat nicht nur Vollgas oder nicht, sondern er hat, also er wirkt dann schon, also ich glaube schon, dass die Upside relativ hoch ist, was das Scoring angeht. Ich finde zum Beispiel Spieler wie jetzt Jalen Suggs teilweise so ein bisschen interessanter, die so ein bisschen mehr Finesse noch reinbringen, so ein bisschen vielleicht nicht dieses 1A-Scoring haben, weil ich glaube, dass du als Scorer, wenn du so ein explosiver Scorer bist, da kommst du vielleicht schneller mal an so eine Weggabelung, wo du auch falsch abbiegen kannst, nämlich dann, dass du halt sehr, sehr, und ich weiß jetzt, nicht, dass ich das jetzt einfach explizit auf Green münze, weil ich ihn dazu eben, wie gesagt, zu wenig gesehen habe, beziehungsweise habe ich auch zu wenig Hintergrund. Aber wenn du halt als explosiver Scorer, kann das auch mal ganz schnell so sein, dass wenn du im falschen Team landest, dass du dann halt so diese, oder dass du in den ersten Jahren sehr, sehr fokussiert auf das eigene sozusagen bist und deshalb irgendwie dann so irgendwelche gewisse Richtungen beziehungsweise gewisse Marotten entwickelst, die du erstmal wieder loswerden musst. Nämlich, dass du den Mitspieler nicht so siehst und dass du dann halt am Ende nicht so viel beiträgst. Und deswegen finde ich zum Beispiel Jalen Suggs, der einerseits ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, der andererseits ein guter Passer ist, der vielleicht nicht dein Lead-Creator sein kann oder sein sollte, finde ich vielleicht sogar ein bisschen interessanter. Ich meine, bei mir, was bei Mobley halt der Punkt ist, ich bin halt einfach kein riesen Big Man-Fan. Deswegen war ich auch sehr begeistert von dem Vucevic-Trade natürlich. Ja, deswegen, nein, aber ich finde per se einfach so rein aus subjektiven, ästhetischen Gründen gucke ich halt einfach Guards und Wings lieber zu als Bigs. Aber klar, ich meine, so, wie gesagt, ein Seven-Footer, der mobil ist, der natürlich auch noch sehr, sehr schmal unterwegs ist, ne, muss man auch sehen. Ja. Also da, das ist, glaube ich, noch so ein Punkt. Ich habe auch irgendwie bei Sam Vecini gelesen, dass halt irgendwie sein Schwerpunkt sehr, sehr hoch sein soll, dass man halt diese berühmte Core-Strength, dass es jetzt nicht gesagt ist, dass es wirklich funktioniert und dass er dann halt gegen die Jokics und Embiids und so ein bisschen Probleme bekommen könnte. Aber klar, ich meine, so ein Spieler, der so vielseitig ist, immer witzig, Vecini hat ja auch sein Shot-Profil irgendwie gehabt aus dem College, das irgendwie so, warte mal, ich hab's mir sogar notiert, weil das war echt irgendwie geil, also nach Rolls, nach Post-Ups, nach Spot-Ups, Cuts, Offensiv-Rebounds, Transition, ISO, sogar eben Ballhändler im Pick-and-Roll und alles hat sich so anteilig zwischen 15 und 7% bewegt irgendwie. Also, dass er halt einfach auf wahnsinnig viele Arten auch offensiv tätig werden kann. Mhm. Und vielleicht ist es dann alles in allem, ist das vielleicht der interessantere Spieler dann. Also der interessanteste von den drei verbliebenen. Weil du halt einfach so ein bisschen diese Vielseitigkeit hast und dann eben diese Länge hinten als Shotblocker, als Rim Protector, auch von der Weak Side und so. Dann vielleicht gehst du objektiv dann tatsächlich mit Mobley. Und dann könnte zum Beispiel jetzt mit Wood funktionieren für die Rockets oder gibt es für die Rockets dann einfach keinen Sinn zu sagen, wir haben jetzt gerade mit Wood verlängert oder sagst du einfach, wir können Wood vielleicht auch weiter traden, wenn wir einfach auf Mobley setzen oder?
Ich finde, wenn du das, also die Möglichkeit hast, einen potenziell generational Big zu draften, also einen der wenigen Bigs, die vielleicht auch dann irgendwann, wenn man dann mal richtig gut ist, in den Playoffs nicht nur funktionieren und spielbar sind, sondern vielleicht sogar das andere Team wahnsinnig machen, weil sie Sachen können, die man von Bigs nicht erwartet, dann sagt man nicht, Christian Wood ist aber auch schon hier. Also das ist dann nicht das Wichtigste. Ich glaube, erstmal ist es so, dass da beide werfen können und beide mobil sind, kann man experimentieren mit two big lineups. Ja. Man muss nicht zwingend
macht man einen. Houston eh gerne, traditionell.
Eben. Entschuldigung. Es hat da eine gewisse Tradition und auch keine schlechte Tradition. Eben. Man kann das schon ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, hat ein Christian Wood, glaube ich, schon auch noch einen gewissen Trade-Wert. Also, das ist für mich jetzt keiner, wenn ich davon überzeugt bin, dass Mobley der interessanteste ist. Und also, ich persönlich bin das ehrlich gesagt auch. Ich finde ihn als Talent, einfach weil er ziemlich einzigartig ist, spannender als Jalen Green, der halt sicherlich viele Punkte machen wird, aber das, was du gesagt hast, ist, finde ich, real. Also es ist relativ selten, dass nicht so riesige Guard-Scorer dann die besten Spieler von Championship-Teams werden. Das kommt jetzt nicht ständig vor, sage ich mal. Und also bei allen Fähigkeiten, die er gezeigt hat, die ich auch spannend finde und wo ich auch denke, also der wird relativ schnell in der NBA wahrscheinlich ein 20-Punkte-Scorer sein. Also davon gehe ich aus. Die Frage ist, was kann dir vielleicht ein Mobley geben, was spannender ist? Da sehe ich halt schon Potenzial dafür, einfach weil der dir potenziell so viel abdecken kann. Und deswegen, wenn man davon überzeugt ist, das ist der Beste, dann draftet man den und lässt sich nicht davon abbringen, weil man Christian Wood schon hat. Also wie gesagt, die die Rockets sind an einem Punkt, wo sie wirklich weit davon entfernt sind, gut zu sein. Und da geht es immer erstmal darum, wer ist das beste Talent? Um wen kann ich vielleicht das Team aufbauen? Und wenn ich schon einen ganz guten Spieler habe, der aber sicherlich kein Franchise-Player ist, dann lässt man sich dadurch, finde ich, nicht davon abbringen.
Ja, sehe ich ähnlich, beziehungsweise sehe ich ziemlich genauso. Also es ist dann natürlich ein bisschen blöd gelaufen, aber vor einem Jahr konnte man halt noch nicht wissen, als man Christian Wood verlängert hat, dass es so rapide bergab geht und dass man jetzt die Möglichkeit hat, Mobley zu ziehen. Und dann denke ich auch, dass du halt, ja, eben, du hast ja diese Möglichkeit, das Experiment zu machen.
Genau, und sie werden trotzdem Jalen Green draften.
Denkst du, ich habe Green Unrecht getan, wenn ich sage, so dass er eben so Tendenzen entwickeln könnte, also beziehungsweise nicht er, sondern dass das, ist das valide oder ist das einfach so ein bisschen Hirngespinst?
Nee, ich würde sagen, dass da schon eine gewisse Gefahr besteht. Also bei allem, was ich jetzt so von seinen G-League-Highlights gesehen habe, er versucht ja schon, seine Teammates teilweise mit einzubeziehen. Er ist da jetzt nicht, finde ich, noch nicht so wirklich versiert drin, aber es ist nicht so, dass er die ganze Zeit nur auf den eigenen Wurf geht. So, das finde ich eigentlich ganz, ganz vielversprechend. Aber ich glaube, in Houston wird dann auch so ein bisschen die Frage sein, oder grundsätzlich bei dem Team, wo er landet, was ist so die Infrastruktur, die er um ihn herum hat und was ist das System, was um ihn herum besteht. Also wenn es halt eigentlich erstmal nur darum geht, hier, du kriegst den Ball, mach Punkte, mach was du willst und es fehlt so ein bisschen das Konstrukt um ihn herum, was ihn vielleicht dann auch so ein bisschen accountable hält, wo wir schon bei den englischen Begriffen sind, dann kann die Gefahr schon bestehen. Und ich meine, es ist ja durchaus auch möglich, dass das Licht dann ein bisschen später angeht. Also ich würde Zach LaVine da als Beispiel nehmen, der ja auch jemand ist, der nicht selten mit Jalen Green verglichen wird, so als die Art von Spielertyp, die das werden kann. Zach LaVine ist jetzt für mich auch mittlerweile kein eigensinniger Spieler mehr, aber ich glaube, es war schon auch ein Weg, den er zurücklegen musste, um irgendwie sich so zu dem Spieler zu entwickeln, der jetzt ist, der halt auch den Ball teilt und der ist jetzt halt bei seinem zweiten Team. Ne? Die Gefahr besteht halt natürlich schon immer.
Übrigens ganz kurz zu Zach LaVine, ich habe mir am Anfang auch so rund um die Bulls, habe mir auch so gelesen, ja geil, Team USA und so, dann kann er mal so ein bisschen rekrutieren quasi mittlerweile. Ich habe eher ein bisschen Angst, dass die anderen rekrutieren. Ja, so ein bisschen. Ja, von daher war das vielleicht der realistischere Weg, aber gut, egal. Ja, gut, dann bleibt eigentlich noch Jalen Suggs für dich. Also eigentlich dachte ich mir, Toronto ist gar nicht so blöd für ihn, oder?
Ja, also gerade wenn man davon ausgeht, dass Lowry nicht da bleibt, ist das für mich eigentlich ein ziemlich perfekter Fit. Angeblich sind die Raptors aber noch nicht ganz sicher, dass es wirklich ein Vier-Spieler-Draft ist, wie wir das jetzt ja gesagt haben, sondern dass man auch irgendwie über Scotty Barnes oder Kuminga oder sogar Bouknight da nachdenken kann, ob das nicht vielleicht noch eine bessere Alternative wäre. Ich persönlich würde sagen, eher Suggs. Also ich finde ihn als Spieler schon gut, auch wenn ich glaube, er ist jetzt nicht derjenige, also wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der jetzt vielleicht nicht zwingend der Lead Guard sein wird, der die Punkte für alle kreiert, sondern vielleicht ist sogar langfristig sogar am besten, wenn er neben einem anderen Point Guard spielt. Aber bei den Raptors würde er ja zum Beispiel neben Fred VanVleet spielen, der das schon kennt, sowohl selber Ballvortrag zu übernehmen und für andere zu kreieren, als auch halt Spot-Up-Shooter zu sein, um Blöcke zu laufen. Also diese Synergie wäre ja da. Und das wären beides Leute, die verteidigen können, so die wohlwollende Comparison für Suggs ist Jrue Holiday, der auch, finde ich, nicht der klassische Lead Point Guard ist immer, also weil er dafür vielleicht auch manchmal als Decision Maker ein bisschen zu wild ist und ein bisschen komische Sachen macht, der aber gleichzeitig schon offensiven Beitrag leisten kann. Es ist natürlich ein bisschen die Frage, wie Suggs seinen Wurf stabilisiert. Das ist halt so ein Punkt, der noch ein bisschen kommen muss, weil im College war er vor allem ein sehr guter Athlet, der aber also von allem draußen so ein kleines bisschen streaky war. Und er ist aber defensiv halt unfassbar wertvoll und also vor allem auch jemand, der sich sehr darüber definiert, dass er defensiv Druck ausübt und sowas ist ja, selbst wenn das nicht dein klassischer Superstar ist, trotzdem total wertvoller Spielertyp, wenn du so jemanden kriegen kannst. Und deswegen, also von allen Spielern, die ich da jetzt so mir angeguckt habe, die noch verfügbar sind, würde ich schon sagen, wenn man den an 4 kriegt, sollte man happy sein und nicht denken, ich hole jetzt hier einen Scotty Barnes, der offensiv eigentlich nur Playmaking liefert und gar nicht scoren kann oder beziehungsweise wo ich erstmal rausfinden muss, kann der auf dem NBA-Level in irgendeiner Form scoren, weil er es nicht so richtig konstant gezeigt hat, dass er in der Art und Weise das übersetzen kann. Kuminga könnte ich noch eher verstehen, weil man halt denken würde, vielleicht kommt er irgendwann dahin, aber da ist halt, glaube ich, die Fallhöhe auch ein bisschen größer. Also, oder sagen wir, das Bust-Potenzial ist, glaube ich, bei Kuminga ein bisschen größer, einfach weil er noch so roh ist und so komische Entscheidungen teilweise trifft. Und ich glaube, Suggs ist jemand, der kommt in die NBA und wird eigentlich sofort ein positiver Spieler sein. Und das ist auch für Guards gar nicht mal so selbstverständlich. Aber ich glaube, bei ihm kann man davon ausgehen, dass das so sein wird.
Gibt's eigentlich mal eine Statistik, wie, ich meine, bei Kuminga hört man ja, also liest man ja viel über dieses Potenzial, eben, dass er halt einfach so ein krasser Athlet ist, so explosiv ist, dass er am Ring extrem gut abschließt, aber dann sagst du ja auch so, der so ein bisschen, ja, in der Entscheidungsfindung noch deutliche Probleme hat, der keinen guten Wurf hat. Wie oft hat denn sowas funktioniert, wenn du schon, also klar, also er hat letztes Jahr auch G-League gespielt, ne?
Ja. Der hat mit Jalen Green in einem Team.
Ja, bei genau. Ignite. Also, genau. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie oft das dann wirklich schon funktioniert hat, dann, dass du gesagt hast, dass man sich so auf diese Upside so extrem hat, weil man denkt, ja, irgendwie, wenn er das noch ändert, wenn es halt so, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen vielschichtiger. Also klar, du kannst an deinem Wurf arbeiten, klar, du kannst an deinem Decision-Making arbeiten. Und ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber ich würde mal interessieren, wie oft es dann wirklich funktioniert hat und ob es dann wirklich halt immer so und wie sinnvoll es dann eben ist, ab einem oder auf einem gewissen Level, das zum Beispiel Jalen Suggs hat, dann in Richtung Upside zu gehen. Oder ob das dann auch wieder so ein Fall von outsmart yourself ist. Ich weiß nicht.
Ja, ich meine, es ist, glaube ich, dann häufig auch sowas, was man erst ein paar Jahre später bewerten kann, wo man letztendlich dann auch einfach Glück haben muss. Also ist vielleicht kein fairer Vergleich, weil auch unterschiedliche Art von Prospects und so, aber bei Jalen Brown zum Beispiel, als der an 3 gepickt wurde, haben auch alle gesagt, dass das wahrscheinlich ein Reach ist, weil das so ein bisschen überraschend kam und weil er halt auch am College eher roh war und man Zweifel hatte, also da ging es dann irgendwie darum, um die Frage, ist er zu clever für die NBA, was hier jetzt natürlich nicht das Thema ist und was letztendlich auch bescheuert ist. Also eigentlich finde ich eine ganz komische Art von Herangehensweise.
Es gab einen Professor, verdammt.
Genau, aber auch da galt es halt als Reach. Ne?
Ja.
Und
klar.
Da hat es sich dann ausgezahlt. Aber wie oft das klappt und wie oft es halt nicht klappt, das weiß ich nicht, ob man das beantworten kann. Ich glaube, bei Toronto und Kuminga gibt es halt die Verbindung, dass Masai Ujiri diese Basketball Without Borders in Afrika aufgebaut hat und er Kuminga Kongolese ist. Und ich glaube, da gibt es eine Verbindung, also dass die halt irgendwie schon lange sich kennen und so hat man dann vielleicht nochmal andere Einblicke, aber letztendlich, mich würde es auch hier eigentlich wundern, also wenn sie den Pick behalten, wer weiß, würde mich schon wundern, wenn sie nicht Suggs ziehen, weil ich glaube, er passt eigentlich einfach ziemlich perfekt zu dem, also
ja,
wenn Lowry geht, so zu dem, was sie schon haben, ist das jemand, den kannst du mit Van Vliet gut kombinieren. Aber mal sehen.
Wie gesagt, ich war jetzt auch gar nicht so explizit auch auf Kuminga gemünzt, weil, wie gesagt, ich kann es auch schwer einschätzen, aber ich finde es immer so interessant. Also gerade so, weil ich auch den Eindruck hatte, dass Suggs eigentlich ganz gut passen würde. Aber die Connection mit Ujiri, klar, kann irgendwie Ausschlag geben. Und es kann ja auch mega gut funktionieren. Also wie gesagt, Jalen Brown, Patrick Williams ja auch, war ja ein Vieh, auch so ein bisschen Reach.
Ja, war auch ein Reach, absolut.
Und also wie gesagt, das wird ja auch funktionieren. Und deshalb gibt es noch irgendjemanden, also Top 4 haben wir jetzt mehr oder weniger durch. Ist jetzt ein paar Namen, sind ja schon gefallen. Gibt es einen, den du extrem interessant findest, wo du jetzt sagst, super Typ?
Ich finde, es gibt ganz viele Spieler, wo man bestimmte Aspekte richtig spannend und gut finden kann und andere dann wieder nicht. Also Scotty Barnes mit seiner absurden Physis, mit 6 Meter langen Armen und irgendwie Playmaking-Potenzial, defensiv absurdes Potenzial, in Anführungszeichen Winner-Mentalität. Das ist ja eigentlich ein total spannender Spieler, aber es gibt halt diese krassen offensiven Zweifel. Alperen Şengün finde ich offensiv total spannend, weil er halt mit seinem Low-Post-Game in einem ganz jungen Alter schon die türkische Liga dominiert hat und da
MVP geworden, ne?
Ja, genau, ist MVP geworden. Und hat also so eine Fußarbeit, die halt völlig verrückt ist. Und gleichzeitig, wenn ich so mir seine Highlights angucke, ist das ein schnellerer Enes Kanter, der aber defensiv genau die gleichen Probleme haben wird? Ist der nicht irgendwie viel zu langsam für die NBA? Also die Zweifel sind dann irgendwie auch da. Und ich finde, da gibt's so einige Kandidaten. Auch Usman Garuba, der bei Real Madrid gespielt hat. Absurd guter Verteidiger, aber kommt er in der NBA zurecht? Und ich finde da, also sobald man diese Top 4 verlässt, wo man, glaube ich, bei allen davon ausgehen kann, dass die in irgendeiner Form einschlagen werden. Wie gesagt, langfristig muss man immer gucken, wer sich am meisten abhebt. Aber ich glaube, die sind alle mehr oder weniger sicher, dass die in der NBA funktionieren werden. Ne? So, da würde ich schon von ausgehen. Und danach kommt halt echt eine relativ große Liste von Leuten, wo man immer mit so einem Aber so ein bisschen mitgehen kann. Außer, also, wo ich halt denke, und da ist halt, wie gesagt, dann die Frage, wie gewichtet man, was kann der schon zu potenziellem Upside?
Was wird er können?
Genau, da sehe ich halt Franz Wagner als jemanden, der eigentlich eine ziemlich sichere Sache ist. Corey Kispert auch, weil er der beste Schütze im Draft ist und vor allem auch seinen Wurf auf eine Art und Weise, also mit einem Tempo und aus jeder Bewegung los wird, dass der, glaube ich, sofort sich zurechtfindet. Und man aber nicht weiß, was entwickelt sich da noch. Moses Moody ist auch so jemand, der halt so ein bisschen diese körperliche Mikal Bridges-Dimension annimmt, genau, wobei ich nicht weiß, ob er ansatzweise so ein guter Verteidiger werden kann. Ich glaube, das ist schon viel erwartet, aber das sind halt auch so Leute, wo ich denke, wahrscheinlich kommen die relativ schnell in der NBA zurecht. Aber es gibt auch sehr viele spannende Talente, wo man das nicht so ganz sicher sagen kann, schätze ich mal. Also wie es ja auch immer ist, aber es ist insofern schon irgendwie ein tiefer Draft, also weil man bei vielen Leuten sagen kann, also wenn der jetzt an 10 meinetwegen gepickt wird, so der, das ist interessant, so der kann gut was reißen.
Ja.
Und gleichzeitig sind wahrscheinlich auch einige davon mit einem gewissen Bust-Potenzial versehen, aber auch das gehört halt irgendwie dazu.
Ich finde es ja auch immer ganz interessant, wenn du über ein Spiel liest und unterschiedliche Quellen dir anschaust, also es kommt dir nicht immer so vor, als bekämst du gerade Informationen zum selben Spieler. Also es ist wirklich so, es geht so in unterschiedliche Richtungen, genauso ist es bei den Front Offices ja auch. Also das ist halt, also wie gewichtest du was, was fällt dir besonders auf, welche Vorurteile in Anführungszeichen hast du denn oder wie bist du denn vorher geprägt, wie gehst du ran an die Sache? Also es ist ja, ich meine, keine Ahnung, es ist ja bei allem so, gewisse Dinge, wenn du unterbewusst ihnen mehr Gewicht zusprichst, dann fallen sie dir eher auf und dann findest du den einen Spieler interessanter als den anderen. Also deswegen bin ich auch gespannt. Aber es ist schon so Moses Moody zum Beispiel, ist jetzt so einer hätte sich halt in Chicago irgendwie auch ganz gut gemacht. Also weißt du, so, dann hättest du irgendwie Patrick Williams auf die 4 geschoben und hättest dann halt irgendwie so ein 3-and-D-Wing gehabt oder auch Davion Mitchell zum Beispiel, so neben Zach LaVine als Point-of-Attack-Defender, der halt so ein bisschen Druck auf den Ballhändler geben kann, der athletisch ist, der aber halt Scoring eher LaVine irgendwie überlassen kann. Aber halt so, also gleichzeitig schon auch Playmaking übernehmen kann. Sowas hätte ich schon irgendwie interessant gefunden. Das heißt, von daher ist es jetzt irgendwie ein bisschen schade. Ich weiß, Josh Giddey finde ich tatsächlich irgendwie ganz interessant. Also so als, also es ist vielleicht auch, da sind wir bei dem Punkt so Vorbelastung sozusagen. Aussie Might, weißt du, da bist du natürlich da hege ich ja immer gewisse Sympathien, aber so als, also was dann, also Givony hat ja auch gesagt, er hat ihn irgendwie bei Team Australia so ein bisschen gesehen, also sowohl im Training als auch da gegen Nigeria und er war so ein bisschen, er war eigentlich der beste Passer im Team und Joe Ingles gilt ja auch als einer, der durchaus mit Court Vision ausgestattet ist und auch Sam Vecenie, glaube ich, hält ihn für den besten Passer der Draft Class sogar oder einer der besten, nicht den besten, einen der besten Passer. Und so einen irgendwie auf dem Wing zu haben, bei ihm hast du dann wieder so ein bisschen, dass der Wurf nicht perfekt ist, dass das Handling nicht perfekt ist, aber finde ich ganz spannend. Also da ist ja auch so ein bisschen, wird ja auch spekuliert, dass die Grizzlies ihn nicht uninteressant finden. Auch da sind wir wieder wie bei Bledsoe dabei, halt einer, der nicht gut werfen kann, passt eigentlich perfekt nach Memphis. Oder der nicht optimal werfen kann. Aber
ja, so wie Scotty Barnes mit seinen
Orlando
enormen Gliedmaßen ohne Wurf perfekt nach Orlando passt. Ja. Also es muss eigentlich fast passieren.
Eigentlich schon.
Und ich hoffe, dass er woanders landet, weil dann ist die Chance, dass seine Karriere positiv verläuft, wahrscheinlich größer. Weil dort ist irgendwie einfach, ist einfach ein bisschen bitter. Aber immer, wenn ich so lese, ja, perfekter Fit, das ist so ein Culture-Setter, den kannst du wunderbar neben Jonathan Isaac und so setzen. Aber Moment. Um Markel vorzuziehen. Fehlt da dann nicht irgendwie eine Komponente? Und ich hoffe, dass es gefixt kriegt. Aber ich finde, seine Wurfbewegung sieht halt auch einfach irgendwie so aus, als müsste man die eigentlich so ein bisschen general überholen. Also weil es ist irgendwie so eine komische statische Bewegung und er wirkt auch, finde ich, immer nicht so, als würde er die Würfe mit Selbstvertrauen nehmen. Das ist eigentlich, also kommen wir wieder bei unserem alten Freund Chip England an, wenn der in San Antonio landen würde, was natürlich nicht realistisch ist, weil er wird nicht auf 12 fallen. Und da arbeitet jemand von Grund auf mit seiner Wurfmechanik, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das so der beste Forward in diesem Jahrgang wird, aber das ist ein weiter Weg dahin, weil der Wurf muss halt schon erstmal irgendwo herkommen und er ist auch ansonsten jetzt nicht so, dass er alle Fähigkeiten hat, um sich ansonsten offensiv halt Würfe zu verschaffen. Und auch sein Playmaking ist halt, finde ich, dann, also das kann man schon als Stärke ansehen, aber es ist halt nur dann eine richtig gute Stärke, wenn man auch ein Scorer ist. Sonst ist es schon mit gewissen Problemen behaftet.
Stimmt. Oder New Orleans wäre dann vielleicht auch nicht uninteressant, weil ich meine, Kollege Ball hat seinen Wurf ja auch leicht verändert über die letzten Jahre.
Ja.
Also, aber apropos Shooting, was hältst du denn so von, also wie schätzt du jemanden wie Chris Duarte ein? Der, du hast ja schon angesprochen vorher, der deutlich älter ist als andere, aber der einen extrem guten Wurf mitbringt, unglaublich effizient wirft, der noch dazu so im Teamverbund, was man liest, ganz gut verteidigen kann, der aber natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so, ist das so ein Cam Johnson-Fall dann irgendwie? Oder wie hoch würdest du jetzt persönlich sagen, oder ab welcher Position, kommt natürlich dann auch aufs Team an, würdest du dann sagen, okay, das war jetzt ein bisschen hoch für so ein Spieler? War bei Johnson ja damals zum Beispiel auch der Fall.
Ja, es ist eine gute Frage. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was dann noch verfügbar ist und was das Team ist, was ihn pickt. Also da das Beispiel wäre jetzt Golden State, wenn die halt an 7 jemanden gepickt haben, der eher vielleicht eher langfristig Potenzial hat. Also wenn sie da beispielsweise Kuminga holen, dann werden sie mit dem zweiten Pick jemanden nehmen müssen, der, wo sie davon überzeugt sind, dass er ihnen sofort weiterhilft. Und wenn das dann an 14 Duarte ist, dann wäre ich davon jetzt nicht überrascht. Wenn Corey Kispert da noch verfügbar ist, der 2 Jahre jünger ist und genauso gut werfen kann oder vielleicht sogar noch besser werfen kann, würde ich es auch verstehen, dass man den nimmt. Aber ich glaube, das ist halt vielleicht so die Range, obwohl das dann realistisch ist. Würde mich jetzt wundern, bei den Spielern, die insgesamt so verfügbar sind, wenn er schon irgendwie auf 10 oder so gezogen wird, wie es ja bei Cam Johnson so war, wenn ich es richtig im Kopf habe. War das 10? Also Jalen Smith war ja letztes Jahr 10 und ich glaube, Cam Johnson war auch 10. Egal.
Es muss so hoch gewesen sein, dass das Coby White leicht überrascht war.
Ja, stimmt. Nee, dann war das, glaube ich, sogar noch ein ganz kleines bisschen höher. Aber ich glaube, das ist deswegen.
Nee, ich glaube nicht, weil White war ja selber 7. Der klassische 7er Pick. Also und er war ja vor ihm. Also ich glaube, so zu 10 rum war es, glaube ich, schon mal bei Johnson.
Ja. Ja. Wumpe. Egal. Auf jeden Fall war es noch irgendwie in der hinteren Lottery sozusagen. Ja. Ne? Und da könnte es auch jetzt passieren, aber es ist halt grundsätzlich, finde ich, immer schwierig, das so pauschal zu sagen, weil es einfach voll darauf ankommt, welches Team ist das.
Absolut.
Und wie entwickelt sich auch der Draft bis dahin. Also wer ist vielleicht gefallen, wer ist überraschenderweise noch auf dem Board, den man auch ziehen könnte, das spielt halt immer eine Rolle.
Ja, absolut. Ich habe nur Johnson ins Spiel gebracht, eben weil damals ja auch jeder gesagt hat, warum und so. Mittlerweile hat sich das halt, also für die Suns persönlich natürlich extrem ausgezahlt, weil er, wie gesagt, war halt auch wieder so eher ein langweiliger Pick und so. Zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wäre aber auch was für Memphis, eigentlich. Also man spekuliert da jetzt eben über halt Spieler mit mehr Upside, aber halt ein sicherer Shooter wäre jetzt ja auch nicht blöd. Also weißt du, die sind ja nicht alt in dem Sinne. Also die passen ja auch zur Timeline. Und dann wird es ja schon irgendwie Sinn ergeben, da jemanden zu nehmen. Also klar, tradest du für so jemanden dann hoch oder hoffst du das? Aber das ist dann, das finde ich auch immer geil. Dann sagt er, ja, ist ein guter Shooter, aber jetzt nicht so interessant. Und hinterher, Draft vorbei, mitten in der Saison, oh, fuck, wir brauchen irgendwie einen Shooter. Wenn wir nur verdammt nochmal einen Shooter hätten, dann.
Ja, ich glaube, ihr Traum-Szenario für 10 wäre Wagner. Aber da ist halt die Frage, ob der da noch verfügbar ist, weil es ja dieses Gerücht gibt, dass Sacramento ihm sogar mal ein Versprechen gemacht hat. Aber wer weiß, also wenn er da noch da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ihre Wunschvorstellung wäre. Und da würde ich auch sagen, der kann vielleicht so ein guter Shooter werden, wie Duarte es jetzt da beispielsweise schon ist. Und er bringt aber auch noch viel mehr mit und ist 5 Jahre jünger oder 4 Jahre jünger und deckt dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ab. Aber grundsätzlich verstehe ich auch diesen Appeal, dass man halt manchmal, also gerade wenn man schon ein etwas besseres Team ist und also ich meine, das trifft gerade auf die Warriors zu, aber es trifft im Prinzip auch auf die Grizzlies zu, die ja wirklich, also die jetzt auch schon die Playoffs erreicht haben, wenn man da einen Spieler sieht, der ein kleines bisschen älter ist und der aber dafür vielleicht auch schon wirklich Lücken füllt, die du im Team hast, dass man da dann auch mal sagen kann, okay, dann geht es jetzt nicht darum, wer ist in 5 Jahren der bessere Spieler, weil nach 5 Jahren ist der Rookie-Vertrag auch schon abgelaufen und da musst du dann halt ja auch wieder andere Kohlen meistens abrufen, sondern wer hilft uns jetzt sofort weiter? Und also die Perspektive kann es auf jeden Fall auch geben.
Ja, zum Beispiel in Memphis finde ich halt auch, dass du hast halt im Endeffekt, sieht so aus, als hättest du deinen Kern quasi schon zusammen mit vor allem mit Jackson und Morant und du weißt halt, also man hat zumindest mal einen Eindruck gewonnen, was gerade Morant auch noch gut hätte in seinem Spiel, was sein Spiel so ein bisschen öffnen würde, beziehungsweise seinem Spiel gute Komponenten hinzufügen könnte. Deswegen fände ich es irgendwie ganz interessant. Aber hast du noch irgendein Team, auf das du extrem schaust? Oder bei dem du gespannt bist, was es so macht? Oder ist es?
Ich hätte es eigentlich ganz gerne, dass Boston noch versucht, irgendwie in die erste Runde reinzutraden. weil es gibt viele Wings und irgendwie gerade Wings wird so ein bisschen länger, würden halt diesem Team immer noch ganz gut zu Gesicht stehen. Aber es wird auch gar nicht mal so leicht, da reinzutraden. Also von daher, nee, ansonsten, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen.
Ja, ich auch.
Ich meine, die verrückten Thunder sind natürlich irgendwie mit ihren 8 Milliarden Picks. Und die aber also, mich hat es ein bisschen abgeschreckt mit dieser Gilgeous-Alexander-Geschichte.
Ja, wobei, da fand ich es auch ganz interessant, was Low, im Zweifel ist es oft Low bei mir, der gesagt hat, also wie viel Bock hast du denn auch als Shay dann quasi jedes Jahr dann so nach der Hälfte der Saison heißt dann, okay, wir haben jetzt irgendwie keinen Bock mehr, beziehungsweise und wir schauen jetzt, dass wir eine hohe Draft-Position haben und eigentlich, also du bist quasi unser bester Spieler, aber eigentlich so richtig, also so wirklich das Nutzen, was wir an dir haben, wollen wir irgendwie gerade auch nicht, weil, also da bist du ja, also und eigentlich ist er ja schon weiter irgendwo so ein bisschen und deswegen wünscht man sich manchmal vielleicht für ihn dann schon, dass er irgendwie rauskommt, so, oder beziehungsweise, dass er irgendwie eine andere Situation bekommt. Keine Ahnung, wie es jetzt nächstes Jahr in OKC aussieht, aber so grundsätzlich.
Free Shay.
Free Shay, genau. Wäre auch einer für die Bulls übrigens. Aber
natürlich, wer nicht?
Da haben wir natürlich, ich weiß nicht, wie es da so mit passenden, vielleicht der 2035 Erstrunden-Pick oder so und 2033.
Ja. Auch da will OKC den Draft dominieren.
Ich denke schon. Vielleicht ist es jetzt auch einfach das Ding, vielleicht ist es denen tatsächlich einfach wurscht, wie es sportlich läuft. Hauptsache im Draft sieht's gut aus, weißt du?
Hauptsache jeder einzelne Trade wird gewonnen. Darum geht's.
Genau, für den Moment.
Ja.
Für den Moment. Damit können wir es aber eigentlich bewenden lassen, oder?
Ja, wir sprechen uns ja sowieso nach der ganzen Geschichte nochmal.
Würde ich sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Thema aufpoppt im Laufe der nächsten beiden Tage. Vielleicht wird ja auch Bradley Navy Beal getradet. Oder Damian Lillard, Ben Simmons. Hätten wir sonst keiner ein gerade.
Pascal Siakam.
Richtig. Stimmt. Es wird wild. Ja, jetzt wird es wild, die nächsten Wochen. Wir sind sehr gespannt und warten jetzt erstmal auf den Draft. Und bedanken uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr alle dabei wart. Bevor ich euch entlasse, wir euch entlassen, natürlich noch kurz der Hinweis, dass ihr uns, solltet ihr es noch nicht getan haben und solltet ihr es wollen, gerne abonnieren könnt bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne auch eine Rezension bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. So schnell habe ich es, glaube ich, schon lange nicht mehr hintereinander gesagt. Und ihr könnt uns natürlich gerne folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr wollt. Und schaut natürlich gerne mal bei Patreon vorbei. Jetzt schauen wir alle Richtung Draft. Sind sehr gespannt, wer wo gezogen wird. Sind natürlich sehr gespannt, wo Franz Wagner landen wird. Und wer eventuell getradet wird. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.